So, jetzt aber. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Ja, zu schön, um wahr zu sein, dass ich mit euch hier im Warmen sitzen kann und gemeinsam über Dhamma reden darf. Und ja, dieser Vortrag hat sich eigentlich im Laufe der Zeit oder seiner Vorbereitung immer wieder verändert. Ich hatte den diesmal eigentlich schon fertig, bevor dieses Trimester überhaupt angefangen hatte, und bin dann immer weiter nach hinten gerutscht und hat sich dadurch aber die Möglichkeit irgendwie ergeben, da immer noch mal so ein bisschen nachzujustieren. Dann kam Bhikkhu Dhamma Muninda, der ein paar Sutten rausgewählt hatte, die ich auch schon ausgewählt habe. Dann dachte ich mir, stimmt meins überhaupt noch? Dann kam der Bernd mit seinem Vortrag, da habe ich nochmal ein bisschen nachjustiert. Und das Schöne daran ist eigentlich, dass einem da auffällt, wie wichtig das sein kann für die eigene Praxis, ein Thema für andere irgendwie versuchen vorzubereiten. Und so betrachte ich das heute auch, oder jetzt die finale Auswahl, wenn es jetzt noch 2 Wochen länger gedauert hätte oder wäre vielleicht noch mal was anderes rein und raus gefallen. Aber so ist es eben ganz schön, dass man da immer ein Stückchen weiter lernen kann, und so seid ihr heute auch wieder alle ganz herzlich eingeladen, dazwischen zu rufen oder dazwischen zu melden oder eure Ideen irgendwie einzubringen, wenn euch was einfällt. Manchmal sitzt man ja auch da und möchte sich gerne so ein bisschen berieseln lassen, oder soll auch nicht so der Druck aufkommen, was kann ich jetzt noch Schlaues sagen. Dann einfach lieber nur zuhören. Ansonsten haben wir auch heute wieder so ein schönes kleines Programmheft mit jeder Menge Suttenstoff drin und auch ein paar Texte von anderen Autoren, die wir zusammen lesen werden. Und genau, und so ist es auch heute eigentlich wieder mehr Lesung als Vortrag, aber ich finde das immer so ganz schön, so dieser Austausch, wo jeder mitmachen kann. Ja, wie kam es zu dem heutigen Vortrag? Wie ihr ja schon die letzten Male gemerkt habt, sitze ich selten zu Hause und schlage in den Sutten auf und ab und denke mir, welche Weisheit könnte ich jetzt der WGM wieder mitteilen, sondern meistens es ist eher so, dass mir irgendwie Begegnungen im Alltag passieren, die mich dann irgendwie dazu veranlassen, bei einem Thema nochmal ein bisschen genauer nachzuschauen, oder wo dann das Interesse geweckt ist, da nochmal ein bisschen genauer nachzuschauen. Und so war es auch diesmal wieder. Ich hatte ein Gespräch mit einem Bekannten, und das ist jetzt wirklich nicht erfunden. Wenn ihr jetzt dann gleich den Inhalt des Gesprächs hören werdet, wird vielleicht der ein oder andere ein bisschen schmunzeln, weil es war so ein bisschen ein Gespräch, was auch in den Sutten schon mal vorkam. Und da hat mir jemand, der auf dem christlichen Weg praktiziert, eine Frage gestellt. Und ich glaube, er hatte schon mal irgendwie gehört, dass es jetzt im Buddhismus nicht irgendwie so eine Gottesfigur oder sowas gibt, und wollte dann auch nicht irgendwie was ganz Plumpes fragen, wie gibt es Gott oder nicht, und hat dann tatsächlich gefragt, ja, was würdet ihr als Buddhisten sagen, existiert für euch das Universum? Kennt man ja vielleicht schon diese Frage, und ich habe dann standardmäßig aus den Sutten geantwortet und habe zu ihm gesagt, ja, dass das Universum existiert, ist die erste weltgläubige Ansicht für uns. Und daraufhin war er schon mal so ein bisschen verdutzt. Ah, okay, dann existiert für euch quasi nichts. Also für euch existiert dann kein Universum. Und dann meinte ich, dass kein Universum existiert, ist die zweite weltgläubige Ansicht. Damit ist er dann irgendwie gar nicht mehr so klargekommen und meinte dann, hat dann auch nicht die anderen 2 Fragen noch gestellt, die es da auch noch gibt, sondern meinte dann so, okay, dann ist es für euch so, dass es eigentlich gar keine Wahrheit gibt. Und dann habe ich gesagt, lass mich dir eine Gegenfrage stellen. und meinte dann zu ihm, ja, sag doch erstmal, was du eigentlich unter Wahrheit definieren würdest, weil das ist ja auch so, es ist ja immer wichtig zu wissen, was der andere überhaupt darunter versteht, weil selbst bei dem Begriff Gott gibt es ja schon unterschiedliche Definitionen. Man kann das so nehmen, wie es in der Bibel steht, aber wenn man dann Gottesbegriffe von Meister Eckhart anschaut oder vom Pantheismus und so weiter, muss man sich einfach darüber klar sein, was der andere überhaupt meint. Und er meinte dann irgendwie so ganz flapsig, ja, für uns ist das ganz einfach, Christus ist für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe dann darauf entgegnet, finde ich ein bisschen inhaltslos, erstmal diese Aussage, weil sie ja eigentlich gar nichts aussagt. Ich habe dann zwei Möglichkeiten, das zu deuten. Entweder kann ich sagen, so wie Christus gelebt hat und das Beispiel, das er gegangen ist, das ist für mich die Richtschnur, die zum Guten führt. Wobei man dann aber natürlich den Schluss ziehen muss, dass es dann eigentlich im Tun liegt, die Wahrheit, also das, was er getan hat, und damit hängt es nicht mehr an der Person und ist dann natürlich auch auf andere übertragbar. Oder man macht es nur an der Person fest, also an dem Glauben an diese Person, und das ist natürlich was, was man gar nicht nachprüfen kann. Also wo ein Außenstehender erstmal gar keinen Zugang hat dazu und wo natürlich auch, wenn man es weitertreibt, einem potenziellen Fundamentalismus Tür und Tor geöffnet wird. Und ich habe dann schon gemerkt, irgendwie geht das nicht so weiter, man soll sich ja auch nicht über Religion und Politik streiten, und habe dann das Gespräch auch irgendwie wieder eher auf was Weltliches gelenkt, bevor ich mich dann noch groß weiter auseinandersetzen muss. Und habe dann aber für mich selber mal so ein bisschen geguckt, na okay, wie ist es denn eigentlich bei uns Buddhisten in Fragezeichen, in Klammern, oder für uns Dhamma-Praktizierende. Denn auch in den buddhistischen Lagern hört man ja zum Thema Wahrheit eigentlich ganz unterschiedliche Ansätze. Da gibt es die einen, die jeglichen Synkretismus ablehnen und nur das, was in den Sutten steht, und nur das originale Buddha-Wort. Und dann ist aber dann wiederum die Frage, wenn man so Leute wie Bhante Analayo hat, der dann zwei Sachen vergleicht, okay, und was stimmt jetzt? Und man hängt dann sehr stark einfach an dem Wort, ohne dass es ins eigene Erleben geht. Und das andere Lager, was heutzutage auch sehr populär ist, ist natürlich die Meinung, alles ist eins. Hat natürlich also alle spirituellen Traditionen und alle Wege führen irgendwie zum gleichen Ziel, und jeder spirituelle Gründer oder jeder Religionsstifter hatte letzten Endes das gleiche Ziel und hat auf das Gleiche gezeigt, wie irgendwie Buddha gezeigt hat. Und wenn man dann schon allein die Biografien der unterschiedlichen Gründer miteinander vergleicht, die einen saßen im Wald und haben nicht mal eine Mücke umbringen können, und die anderen haben als Stadthalter an einem Tag auch mal 500 Juden umgebracht, dann merkt man schon irgendwie knirscht da so ein bisschen, schon allein nur vom ethischen Handeln aus gesehen. Und das ist meiner Einschätzung nach natürlich auch das große Problem bei dieser Alles-ist-eins-Geschichte, dass man da eigentlich einen ethischen Relativismus hat. Es ist auf der einen Seite natürlich verständlich, lange genug haben sich die unterschiedlichen Traditionen bekriegt, und die einen haben das hochgehalten und die anderen haben das hochgehalten, und es sind Religionskriege geführt worden. Von daher ist natürlich da so dieser Wunsch da, im Zuge der Globalisierung alles zu vereinen, aber man versperrt sich dadurch natürlich auch ein Stück weit den Weg. Und wie so oft liegt der Weg in der Mitte. Also es ist nicht alles eins, es gibt ganz klare Unterschiede. Aber wenn man mal den Weg zum Dhamma des Buddha gefunden hat, gibt es auch keinen Grund, daran anzuhaften oder sich zu streiten darüber. Und das werden wir später auch noch sehen in den Sutten, die ich dazu ausgewählt habe. Und jetzt zum Anfang wollen wir, wie immer, erstmal eine halbe Stunde meditieren, oder vielleicht 25 Minuten, durch die Verzögerung. ja schon wisst, fange ich da immer ganz gerne, oder so für mich auch, wenn ich zu Hause in die Meditation gehe, immer ganz gerne mir so ein paar Zeilen aus den Sutten raus, die ich erstmal so ein bisschen für mich rezitiere. Und heute habe ich euch das mitgebracht, was der Buddha einmal so schön sagt. Da streiten sich auch zwei, ist kein richtiger Streit, aber gibt es unterschiedliche Meinungen. Vor allen Dingen, wenn es um weltliche Sachen geht. Der eine sagt, kennt, dass die Welt endlich ist, und der andere kennt eine nicht endliche Welt und so weiter. Und der Buddha sagt dann, ich weiß, ich sehe es, genau so ist es, kein solches Haften mehr für Tathagatas. Und das können wir jetzt ja mal so, auch wenn wir vielleicht noch keine Tathagatas sind, kann man sich da, denke ich, vielleicht so ein bisschen reinfühlen mal in den Buddha. Das ist für mich immer eine ganz gute Übung, so ein bisschen zu gucken, wie hätte er es gemacht, mich da so ein bisschen reinzufühlen in dieses Nicht-Anhaften. Und das ist es auch, worum es dann heute auch ein bisschen weiter in dem Vortrag gehen wird, wo der Vortrag uns auch einladen will. Also von der eigenen Meinung, die wir gerade haben, einfach mal ein bisschen zurückzutreten und auch zu sehen, was das eigentlich für eine Erleichterung ist, und deswegen auch zu schön, um wahr zu sein, was das eigentlich für eine Schönheit ist, wenn man einfach mal da sitzt und mal seine Meinungen fallen lässt, die man gerade so hat. Und es muss ja jetzt nur für die nächsten 25 Minuten sein oder vielleicht auch 5 Minuten in der Meditation. Und später seid ihr auch eingeladen, die alle wieder rauszuholen und mit mir zu diskutieren. Da darf jeder seine Meinung wieder kundtun, aber sich jetzt einfach mal so ein bisschen drauf einlassen, auf dieses ich weiß, ich sehe es, genau so ist es, kein solches Haften mehr für Tathagata. So, wer möchte, kann aber kurz aufstehen, Beine machen. Aber wir sind sehr gut dabei. Ich stehe nicht auf dem Kissen, ich habe das gar nicht nötig. Super geeignet, so gerade im Arbeitsleben, wenn der Chef mal wieder zu einem kommt und meint, seine Meinung ist besser als die aller anderen, ist das super, davon so am Abend von dem ganzen Geschehen so ein bisschen Abstand zu bekommen, und hilft mir da immer. Genau. So, unser Thema. Wenn wir diesem kleinen Heftchen, ist ja der Untertitel auf der Suche nach Wahrheit, und wenn wir uns auf die Suche begeben, müssen wir erstmal wissen, was wir überhaupt suchen und vor allen Dingen auch, wo wir es suchen. Und wie ich ja vorhin auch schon angedeutet habe, braucht man dann ja auch erstmal irgendwie eine Definition davon, von was man da überhaupt suchen soll. Und wenn wir uns da die Lehrreden anschauen, da gibt es ja auch die 4 edlen Wahrheiten. Und wenn man die sich aber mal ein bisschen genauer anschaut, hat das eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, was sonst so als Wahrheit angesehen wird. Und denn Wahrheit ist da eigentlich viel mehr das, oder wahr ist dort das, was Dukkha mindert. Und das ist eigentlich auch schon eine für mich ziemlich interessante Herangehensweise, weil Dukkha kann ja nur im eigenen Erleben empfunden werden und nachgespürt werden, also im persönlichen Zugang. Und damit unterscheiden wir uns ja von dem, was ich davor gesagt hatte, dass mir eine Wahrheit präsentiert wird, die ich entweder annehmen oder ablehnen kann, sondern ich habe dort was, was ich nachprüfen kann und oder was ich nachempfinden kann. Und so ist auch das erste Kapitel des Heftes, wir schlagen die Seite 1 auf, übertitelt mit der persönliche Zugang zur Wahrheit. Und da habe ich erstmal geschaut, was sagen denn unsere europäischen Philosophen dazu und was steht dann, was sagt dann das Dhamma dazu. Da haben wir zum bei der Nummer 1 den Martin Heidegger aus seiner Zeit, aus seinem Buch in Auszügen, der sagt: Ein Zeichen zeigt auf das Gezeigte. Das Zeigen ist eine Beziehung, aber keine Übereinstimmung von Zeichen und Gezeigten. Zur Ausweisung steht nicht eine Übereinstimmung von Erkennen und Gegenstand oder gar von psychischen und physischen, aber auch nicht eine solche zwischen Bewusstseinsinhalten unter sich. Zur Ausweisung steht einzig das Entdecktsein des Seienden selbst, es im Wie seiner Entdecktheit. Wahrsein bedeutet entdeckend sein. Die Gesetze Newtons waren vor ihm weder wahr noch falsch. Aber das kann nicht bedeuten, dass das Seiende, das sie entdeckend aufzeigen, sei vor dem nicht gewesen. Die Gesetze wurden durch Newton wahr. Mit ihnen wurde für das Dasein Seiendes an ihn selbst zugänglich. Also wir sehen hier, Wahrheit ist hier das sich erschließen, das sich zugänglich machen der Wirklichkeit. Und ja, da dämmert es uns, dass das Ganze eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Und so sagt dann auch Søren Kierkegaard in seinem Tagebuch: Es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist. Was nütze es mir, dass die Wahrheit kalt und nackt vor mir stünde, gleichgültig dagegen, ob ich sie anerkennte oder nicht. Worauf es ankommt, ist nicht die Masse von Erkenntnissen, sondern das innere Handeln des Menschen. Also man sieht ja auch schon ganz klar den ethischen Bezug. Und in der Wertschätzung des Dhamma heißt es dann in der Übersetzung von Metico: Wohlverkündet ist vom Erhabenen die Lehre, hier und jetzt sichtbar, zeitlos, lädt ein, sie selbst zu schauen. Sie führt hinüber, von Weisen persönlich zu erfahren. Also es geht hier ganz klar eben um die persönliche Erfahrung, nicht um eine These, die aufgestellt wird, sondern um etwas, was ich im eigenen Erleben nachprüfen kann. Und so kommen wir dann eigentlich auch schon zu unserer ersten Sutta. Ich denke, fast jeder kennt sie eigentlich. Eine der meistzitierten Sutten ist bestimmt auch schon in der BGM besprochen worden, aber wiederholen schaden ja nichts. Und vor allen Dingen muss ich auch selber sagen, dass sie meistens in einer ziemlichen Kürze besprochen wird, die gar nicht die ganze Belehrung eigentlich umfasst und das, was da eigentlich dahinter steckt. Es geht um die Lehre der Anicca-Kalama, da ist ja auch die Situation, die einen sagen das, die anderen sagen das und die Leute sind verwirrt und wer sagt denn da jetzt eigentlich die Wahrheit? Und dann fragen sie den Buddha und der macht ihnen eigentlich da einen ganz anderen Lösungsvorschlag, wie wir gleich sehen werden. Und so wollen wir sie jetzt erstmal zusammen lesen. Wer möchte denn? Christine, du schaust so.
Herr, es gibt einige Brahmanen und Kontemplative, die nach Kesaputta kommen. Sie erläutern und verherrlichen ihre eigenen Lehren, aber missbilligen und schmähen, verachten und zerfetzen die Lehren anderer. Und dann kommen andere Brahmanen und Kontemplative nach Kesaputta, sie erläutern und verherrlichen ihre eigenen Lehren, aber missbilligen und schmähen, verachten und zerfetzen die Lehren anderer. Sie lassen uns völlig im Zweifel und im Ungewissen, welche dieser ehrwürdigen Brahmanen und Kontemplativen die Wahrheit sagen und welche lügen. Natürlich sind euch Zweifel gekommen, Kalama. Natürlich seid ihr im Ungewissen. Wenn es Grund für Zweifel gibt, regt sich Ungewissheit. Nun, in diesem Fall, Kalama, geht nicht erstens nach Berichten, zweitens nach Erzählungen, drittens nach Überlieferungen, viertens nach den Schriften, fünftens nach logischen Vermutungen, sechstens nach Schlussfolgerungen, siebtens nach Analogien, achtens nach Meinungen durch Abwägen von Ansichten, neuntens nach Wahrscheinlichkeit, zehntens oder nach der Überlegung, dieser Kontemplative ist unser Lehrer. Wenn ihr selbst erkennt, erstens, diese Qualitäten sind ungeschickt, zweitens, diese Qualitäten sind tadelnswert, drittens, diese Qualitäten werden von den Erfahrenen kritisiert, viertens, diese Qualitäten, wenn sie über- und unternommen werden, führen zu Unheil und Leid, dann solltet ihr sie aufgeben. Was meint ihr, Kalama? Wenn bei einer Person Gier, Abneigung, Verblendung auftritt, tritt sie zum Heil oder Unheil auf? Zum Unheil, Herr. Und diese gierige, abgeneigte, verblendete Person, die von Gier, Abneigung, Verblendung überwältigt ist und deren Geist erschöpft ist, tötet Lebewesen, nimmt nicht Gegebenes, stellt der Frau eines anderen nach, lügt und verleitet andere dazu, dies ebenfalls zu tun. Und all dies wird zu ihrem langfristigen Unheil und Leid sein. Ja, Herr. Was meint ihr, Kalama, wenn bei einer Person nicht Vorhandensein von Gier, Abneigung, Verblendung auftritt, tritt es zum Heil oder Unheil auf? Zum Heil, Herr. Und diese nicht gierige, nicht abgeneigte, nicht verblendete Person, die nicht von Gier, Abneigung, Verblendung überwältigt ist und deren Geist nicht erschöpft ist, tötet keine Lebewesen, nimmt nicht Gegebenes, stellt nicht der Frau eines anderen nach, lügt nicht und verleitet andere nicht dazu, dies ebenfalls zu tun. Und all dies wird zu ihrem langfristigen Heil und Glück sein. Ja, Herr. Nun, Kalama, ein Schüler der Edlen, so ohne Begierde, ohne Übelwollen, nicht verblendet, klar bewusst und entschlossen, durchdringt fortwährend die erste Richtung, den Osten, sowie die zweite Richtung, die dritte, die vierte. Erstens mit einer von Wohlwollen durchtränkten Bewusstheit, zweitens mit einer von empathischer Freude durchtränkten Bewusstheit, drittens mit einer von Mitgefühl durchtränkten Bewusstheit, viertens mit einer von Gleichmut durchtränkten Bewusstheit. Nun, Kalama, ein Schüler der Edlen, dessen Geist nun frei von Feindseligkeit ist, frei von Böswilligkeit ist, unbefleckt und rein ist, erwirbt diese vier Zusicherungen im Hier und Jetzt. Wenn es eine Welt nach dem Tod gibt, wenn es eine Frucht und Folgen von gut und schlecht verübten Taten gibt, dann ist dies die Grundlage, durch die ich bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod an einem guten Ort in den himmlischen Gefilden wieder erscheinen werde. Dies ist die erste Zusicherung, die er erwirbt. Wenn es aber keine Welt nach dem Tod gibt, Wenn es keine Frucht und Folgen von guten und schlechten Taten gibt, dann sorge ich für mich in diesem Leben mit Behagen, frei von Feindseligkeit, frei von Böswilligkeit, frei von Ärger. Dies ist die zweite Zusicherung, die er erwirbt. Wenn das Schlechte durch Handeln begangen wird, habe ich doch nie etwas Schlechtes für irgendjemanden gewollt. Da ich nie schlechte Taten begangen habe, womit würde Leid mit mir in Berührung kommen? Dies ist die dritte Zusicherung, die er erwirbt. Aber wenn das Schlechte nicht durch Handeln begangen wird, dann kann ich davon ausgehen, in beiderlei Hinsicht rein zu sein. Dies ist die vierte Zusicherung, die er erwirbt. Ein Schüler der Edlen, dessen Geist also frei von Feindseligkeit ist, frei von Böswilligkeit ist, unbefleckt und geläutert ist, erwirbt diese vier Zusicherungen im Hier und Jetzt.
Dankeschön, Christina. Ja, was hier, finde ich, ganz interessant ist, also der Buddha wird nach der Wahrheit gefragt und da waren bestimmt alle möglichen philosophischen Fragen dabei, die Leute hatten, und er antwortet ethisch. Also er antwortet mit dem, was zu tun ist und nicht mit irgendwelchen spekulativen Ansichten. Und das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt für die eigene Praxis. Ansita Nisaru hat das auch einen kleinen Kommentar geschrieben, da ich nicht viel besser sagen könnte wie er. Lese ich den auch mal noch vor. Zu der Lehrrede an die Kalama. Diese Rede wird von Buddhisten oft als carte blanche benutzt und zitiert, um auf das eigene Gefühl für Recht und Unrecht zu hören. Aber eigentlich sagt sie etwas viel Konsequenteres aus. Nämlich, Traditionen sind nicht einfach zu beherzigen, nur weil sie Traditionen sind. Berichte, zum Beispiel historische Berichte oder Nachrichten, sind nicht einfach zu beachten, nur weil die Quelle zuverlässig erscheint. Die eigenen Präferenzen sind nicht einfach zu befolgen, nur weil sie logisch erscheinen oder mit dem eigenen Gefühl im Einklang stehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht nicht darum, jetzt nur das zu machen, was man selber denkt, was richtig ist. Stattdessen sollte man jede Ansicht oder jeden Glauben durch die Resultate, die sich ergeben, wenn sie in die Tat umgesetzt werden, überprüfen und dann mit den Erfahrungen von erfahrenen und weisen Menschen vergleichen, um sich von der Möglichkeit der Voreingenommenheit oder eines begrenzten Verständnisses dieser Resultate zu hüten. Die Fähigkeit, seinen eigenen Glauben in angemessener Weise zu überprüfen und in Frage zu stellen, nennt man angemessene Aufmerksamkeit. Und die Fähigkeit, weise Menschen als Mentoren anzuerkennen und auszuwählen, nennt man vortreffliche Freundschaft. Und diese sind jeweils die wichtigsten innerlichen und äußerlichen Faktoren, um das Übungsziel zu erreichen. Also sagt die Lehrrede eigentlich ganz schön viel für unseren Weg aus. Und so kommen wir dann eigentlich, wenn es um das Überprüfen der eigenen Ansichten oder des eigenen Glaubens oder der eigenen Wahrheiten geht, kommen wir dann auch schon zur nächsten Lehrrede, zu der M95. Ich habe am Wochenende gesehen, dass die auch in ein paar Wochen auf dem Programm steht. Ich hatte sie da auch schon drin in dem Vortrag. Können wir mal schauen, ob wir sie da noch brauchen. Aber auf der anderen Seite schadet das auch nichts, weil was die M95 aussagt, ist, dass das Übungsziel nur durch Wiederholen zu erreichen ist, durch kontinuierliches Wiederholen. Und von daher schadet das auch überhaupt nichts, wenn wir die dann einfach nochmal wiederholen. Und ich habe sie versucht, diesen Text ein bisschen zu gliedern und dem Ganzen Überschriften zu geben. Einfach, dass man diese einzelnen Punkte oder diese einzelnen Schritte, die da drin benannt sind, auch besser nachverfolgen kann. Also der Text steht so in den Sutten drin, aber diese Zwischenüberschriften habe ich selber eingefügt, einfach zur besseren Gliederung für uns jetzt. So, jetzt brauche ich wieder einen Leser, vielleicht mal einer von der linken Seite. Möchtest du mal lesen?
Die 5?
Genau, die Nummer 5.
Wie erhält man Wahrheit aufrecht? Wir fragen Meister Gotama nach dem Aufrechterhalten der Wahrheit. 1 Vertrauen. Wenn ein Mann Vertrauen besitzt, Bharadwaja, so erhält er die Wahrheit aufrecht, wenn er sagt, ich vertraue auf das, aber er kommt noch nicht mit der Bestimmtheit zum Schluss, nur dies ist wahr, alles andere ist falsch, auf diese Weise. Bharadwaja gibt es ein Aufrechterhalten der Wahrheit, aber noch gibt es da keine Wahrheit zur Wahrheit.
Kurzer Zwischenstopp, also mit dem Aufrechterhalten der Wahrheit, das bedeutet laut der Kommentarnote zu der Sutta, das bedeutet den Erkenntnisstand wahrheitsgemäß wiederzugeben. Also das Erkennen der Wahrheit bezieht sich auf den Inhalt des Erkenntnisstandes und Metiku sagt, viele westliche Buddhisten neigen dazu, Dinge, die außerhalb ihrer Reichweite liegen, spekulativ zu erörtern. Oft wird dabei so getan, als wüsste man den Sachverhalt aus eigener Erfahrung, egal ob es dabei um Erleuchtungstheorien, Leerheit, das Absolute oder was auch immer geht. Das kennt man ja auch, gerade wenn es über das Bewusstsein geht, da wird allerlei diskutiert und gemacht und keiner hat es erfahren. Und er sagt eben, der Rat des Buddha könnte hier sehr heilsam angewendet werden. Weiter im Text.
Zweite Billigung. Wenn ein Mann etwas billigt, Bharadwaja, so erhält er die Wahrheit aufrecht, aber noch gibt es noch keine Erwartung zur Wahrheit. Drittens, mündliche Überlieferung. Wenn ein Mann eine mündliche Überlieferung empfängt, Bharadwaja, so erhält er die Wahrheit aufrecht, aber noch gibt es da keine Erwartung zur Wahrheit. Viertens, begründetes Erdenken. Wenn ein Mann zu einem Schluss kommt, der auf begründeten Erdenken beruht, Bharadwaja, so erhält er die Wahrheit aufrecht. Aber noch gibt es da keine Waffen zur Wahrheit. Reflektiertes Annehmen. 5. Wenn ein Mann ein reflektiertes Annehmen einer Ansicht erlangt, Bharadwaja, so hält er die Wahrheit aufrecht. Aber noch gibt es da keine Waffen zur Wahrheit. Auf jene Weise, Meister Gautama, gibt es ein Aufrechterhalten der Wahrheit. Auf jene Weise hält man die Wahrheit aufrecht. Auf jene Weise erkennen wir das Aufrechterhalten der Wahrheit an. Aber auf welche Weise gibt es eine Waffen zur Wahrheit? Auf welche Weise erwacht man zur Wahrheit? Wir fragen Meister Gautama nach dem Erwachen zur Wahrheit. Bharadwaja, da mag ein Bhikkhu in Abhängigkeit von einem gewissen Dorf oder einer gewissen Stadt leben. Dann geht ein Haushälter oder Sohn eines Haushälters zu ihm hin und untersucht ihn in Hinsicht auf drei Arten von Geisteszuständen. Hinsicht auf Geisteszustände, die auf hier beruhen, in Hinsicht auf Geisteszustände, die auf Hass beruhen und in Hinsicht auf Geisteszustände auf Verblendung beruhen. Gibt es in diesen ehrwürdigen irgendwelche Geisteszustände, die auf Gier, Hass, Verblendung beruhen, so dass er mit einem Geist, der von jenen Zuständen besessen ist, sagen könnte, ich weiß. Während er nicht weiß und ich sehe, während er nicht sieht, oder dass er andere dazu bringen könnte, auf eine Weise zu handeln, dass er lange zu ihrem Schaden und Leid gehalten würde. Während er ihn untersucht, während er klar, in diesen ehrwürdigen gibt es keine derartigen Geisteszustände, die auf Gier, Hass, Verblendung beruhen. Das körperliche Verhalten und das erwartete Verhalten dieses ehrwürdigen ist das von einem, der unter dem Einfluss von Gier, Hass, Verblendung steht. Und das Dhamma, das dieser ehrwürdige lehrt, ist tiefgründig, schwer zu sehen und schwer zu verstehen, friedvoll und erhaben. Durch bloßes Nachdenken nicht zu erlangen, subtil von den Weisen selbst zu erfahren. Und es ist schwer für einen, der unter dem Einfluss von Gier, Hass, Verblendung steht, dieses Dhamma zu lehren.
Hier relativ lang ist, mache ich jetzt mal weiter. Genau. Und wenn er ihn untersucht hat und gesehen hat, dass er von Geisteszuständen, die auf Verblendung beruhen, geläutert ist, dann setzt er erstens sein Vertrauen in ihn. Voll Vertrauen besucht er ihn und erweist ihm Respekt. Nachdem er ihm Respekt erwiesen hat, hört er genau zu. Wenn er genau zuhört, hört er das Dhamma. Wenn er das Dhamma gehört hat, merkt er es sich und untersucht die Bedeutung der Lehren, die er sich gemerkt hat. Wenn er ihre Bedeutung untersucht, erlangt er ein reflektives Annehmen dieser Lehren. Wenn er ein reflektives Annehmen dieser Lehren erlangt hat, tritt Eifer hervor. Wenn Eifer hervorgetreten ist, wendet er seinen Willen an. Wenn er seinen Willen angewendet hat, prüft er genau. Wenn er genau geprüft hat, bemüht er sich. Wenn er sich entschlossen bemüht, verwirklicht er mit dem Körper die letztendliche Wahrheit und sieht sie, indem er sie mit Weisheit durchdringt. Ja, was heißt jetzt mit dem Körper? Da sagt der Kommentar, es handelt sich hier um den geistigen Körper, vielleicht Metico mutmaßt, dass es vielleicht einfach heißt mit dem Körper, dass es zu Lebzeiten ist. Das heißt, man muss sich nicht irgendein jenseitiges Heil anstreben. Ich weiß nicht, ob noch jemand anders andere Meinungen hat. Wäre jetzt für mich auch naheliegend, dass man es in seinem Erleben nachempfinden kann. Und eigentlich eine ganz schöne Auflistung, wie man vorgehen kann, wenn man dann mal einen Lehrer gefunden hat, wie man den prüfen kann und was man dann auch selbst zu tun hat. Gut, jetzt könnte man sagen, ist nicht ganz so einfach, einen Lehrer zu finden, wo keinerlei Gier, Hass und Verblendung mehr ist. Erleuchtete sind schwierig zu finden, aber damals war das anscheinend mal etwas einfacher. Ein paar mehr rumgelaufen. Aber wie wir hier schon gesehen haben, man muss sich erstmal darüber klar werden, okay, was habe ich eigentlich für einen Standpunkt, von wem gehe ich aus, also was meine ich eigentlich, und dann kann ich mich auf den Weg machen, dem nachzuspüren, einen Lehrer aussuchen, dem ich vertrauen kann. Und hier sieht man auch schon, der erste Schritt ist immer das Vertrauen. Und das ist aber auf der anderen Seite, auf der einen Seite ist Vertrauen hier immer der Zugang. Und mit das war für mich immer so ein zweischneidiges Ding, wo fängt Vertrauen an und also wo hört Vertrauen auf und wo fängt Glaube an. Und Navira hat das, finde ich, mal so ganz gut gesagt, indem er gesagt hat, ja, etwas zu glauben heißt eigentlich, okay, ich weiß eigentlich nicht, ob es A oder B ist. Also ich muss irgendwie diese Annahme einfach annehmen und auf etwas vertrauen. Da ist, also er bringt da, glaube ich, das Beispiel, soweit ich mich noch richtig erinnere, ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen hatte mit Gott, dass es selbst für Kierkegaard, der christlicher Existenzialist war, der gesagt hatte, eigentlich wider der Logik muss ich annehmen, dass Gott gleichzeitig zeitlich und ewig ist. Das sind zwei Sachen, die sich eigentlich widersprechen. Und das kann ich nur im Glauben annehmen, weil es dass sich jeder Logik entbehrt, dass etwas zeitlich und gleichzeitig ewig sein kann. Weil es gibt nichts in unserem Erleben, wo wir das nachprüfen können, dass etwas, was ich zeitlich erlebe, gleichzeitig ewig sein kann. Und Vertrauen ist aber etwas anderes. Das ist, wenn ich irgendwie zum Arzt gehe, dann vertraue ich darauf, dass mir dieses Medikament hilft, weil ich auch dann sehe, dass es zu gewissen Erfolgen und zu gewissen Zwischenerfolgen führt. Und so sehe ich das auch, wenn du zum Beispiel die Meditation nimmst, du fängst ja nicht gleich irgendwie mit der absoluten Leerheit an, sondern arbeitest dich so langsam hoch und hast dann vielleicht mal eine Jhana-Erfahrung und merkst schon, ah, okay, wie viel ruhiger wird der Geist und vielleicht gibt es da noch eine Stufe, die weitergeht. Und wenn man merkt, dass das eigene Erleben immer heiterer wird, immer vielleicht leichter wird, dass sich das Leben zum Guten ausrichtet, dann habe ich eine Richtschnur, auf die ich vertrauen kann und muss die nicht blind annehmen. Und weiter in der Lehrrede. Auf diese Weise, Bharadvaja, gibt es ein Erwachen zur Wahrheit. Auf diese Weise erwacht man zur Wahrheit. Auf diese Weise beschreiben wir das Erwachen zur Wahrheit. Aber noch gibt es da kein endgültiges Erlangen der Wahrheit. Auf jene Weise, Meister Gotama, gibt es ein Erwachen zur Wahrheit. Auf jene Weise erwacht man zur Wahrheit. Auf jene Weise erkennen wir das Erwachen der Wahrheit an. Aber auf welche Weise gibt es ein endgültiges Erlangen der Wahrheit? Auf welche Weise erlangt man endgültig die Wahrheit? Wir fragen Meister Gotama nach dem endgültigen Erlangen der Wahrheit. Das endgültige Erlangen der Wahrheit, Paramatscha, liegt in der Wiederholung, Entwicklung und Entfaltung eben jener Dinge. Also für alle, die gedacht haben, von jetzt auf nachher geht's, hat man ja auch schon selber gemerkt, dass es nicht so einfach geht, auch wenn in den Lehrreden manchmal Leute scheinbar relativ spontan erwachen, wissen wir auch nicht, wie lange die schon praktiziert haben und was auch natürlich die Erscheinung des Buddhas persönlich vor einem damit zu tun hat. Und von daher immer wieder Wiederholung. Da helfen auch manchmal die Sutten zu lesen, weil dann sind ja auch endlose Wiederholungen, die einem am Anfang vielleicht so ein bisschen stören. Oder wo man sich denkt, habe ich doch schon gelesen, aber inzwischen habe ich schon gelesen und habe ich schon verstanden, können ja auch Welten liegen. Und genau. Auf diese Weise, Bharavacha, gibt es das endgültige Erlangen der Wahrheit. Auf diese Weise erlangt man endgültig die Wahrheit. Auf diese Weise beschreiben wir das endgültige Erlangen der Wahrheit. Auf jene Weise, Meister Gotama, gibt es das endgültige Erlangen der Wahrheit. Auf jene Weise erlangt man endgültig die Wahrheit. Auf jene Weise erkennen wir das endgültige Erlangen der Wahrheit an. Aber Meister Gotama, was ist am hilfreichsten für das endgültige Erlangen der Wahrheit? Wir fragen Meister Gotama nach der Sache, die am hilfreichsten für das Erlangen der Wahrheit ist. Erstens, das Bemühen. Bemühen ist am hilfreichsten für das endgültige Erlangen der Wahrheit, Bharavacha. Wenn man sich nicht bemüht, wird man die Wahrheit nicht endgültig erlangen. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten für das Bemühen? Das ist zweitens genaues Prüfen. Denn genaues Prüfen ist am hilfreichsten für das Bemühen, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten für genaues Prüfen? Drittens, die Anwendung des Willens. Die Anwendung des Willens ist am hilfreichsten für genaues Prüfen, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten für die Anwendung des Willens? Eifer. Eifer ist am hilfreichsten für die Anwendung des Willens, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten für den Eifer? Fünftens, reflektives Annehmen. Ein reflektives Annehmen der Lehren ist am hilfreichsten für den Eifer, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten für ein reflektives Annehmen der Lehren? Sechstens, die Untersuchung der Bedeutung. Untersuchung der Bedeutung ist am hilfreichsten für ein reflektives Annehmen der Lehren, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten für das Untersuchen der Bedeutung? Sich die Lehren merken. Sich die Lehren zu merken, ist am hilfreichsten für das Untersuchen der Bedeutung, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten, um sich die Lehren zu merken? Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das habe ich am Anfang ganz häufig gemacht, auch wenn man, gerade wenn man in der Meditation so bestimmte Sachen auch nachprüfen will und dann oder man fühlt sich irgendwie schläfrig und so weiter, und dann ist es super, wenn man einfach mal die fünf Hindernisse auswendig gelernt hat, weil dann kann man die abrufen. Und das Schöne ist ja auch an den Lehrreden, vieles ist ja in 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 10er Gruppen, wie die angereihte Sammlung uns zeigt, wirklich gegliedert. Und so kann man sich das auch besser merken, einfach um es dann wirklich, wenn man praktiziert, aufzurufen. Achtens, das Dhamma hören. Das Dhamma zu hören ist am hilfreichsten, um sich die Lehren zu merken, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten, um das Dhamma zu hören? Genau zuhören. Genau zuhören ist am hilfreichsten, um das Dhamma zu hören, Bharavacha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten, um genau zuzuhören? Respekt erweisen. Respekt zu erweisen ist am hilfreichsten, um genau zuzuhören. Eigentlich auch interessant. Also wenn ich jemanden, es ist einfach respektvoll, sich, wenn man jemanden genau zuhört, also wenn man sich dem hinwendet. Das geht mir so, wenn man irgendwie in einen Raum geht, wo vorne so ein Buddha steht und man verbeugt sich davor, dann ist das so ein gewisser Respekt. Jetzt bin ich in einem anderen Rahmen. Jetzt fällt das andere, was so um einem rum ist, so ein bisschen weg. Und jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, weil das jetzt gerade das Wichtige ist. Den Lehrer besuchen. Den Lehrer zu besuchen ist am hilfreichsten, um Respekt zu erweisen, Bharavaccha. Aber was, Meister Gotama, ist am hilfreichsten, um den Lehrer zu besuchen? Vertrauen. Vertrauen ist am hilfreichsten, um den Lehrer zu besuchen, Bharavaccha. Wenn Vertrauen in den Lehrer nicht entsteht, wird man ihn nicht besuchen. Aber weil Vertrauen in den Lehrer entsteht, besucht man ihn. Deshalb ist Vertrauen am hilfreichsten, um den Lehrer zu besuchen. Also es endet hier eigentlich wieder mit dem, wo es angefangen hat, nämlich mit dem Vertrauen. Und das kann man eigentlich, finde ich, auch ganz gut nach. Wenn man irgendwie jemanden hat, wo man schon denkt, und ist das alles so richtig, was der gesagt hat, und kann ich dem irgendwie vertrauen, oder was der sonst so macht, damit bin ich eigentlich nicht so ganz einverstanden. Und dann geht man ein paar Mal hin und dann endet das auch wieder. Und wenn ich aber wirklich Vertrauen habe, dann gehe ich da öfter hin, weiß dem ganzen Respekt, höre genau zu, höre dann das Dhamma, kann der das Dhamma merken, kann die Bedeutung von dem Gesagten untersuchen, kann das nach einer Reflexion annehmen, dann kann sich eben der Eifer entwickeln. Der Wille ist da, ich kann es genau prüfen und bemühe mich eben stetig, um die Wahrheit zu verwirklichen. Genau. So. Jetzt haben wir hier mit der M95 einen kleinen Leitfaden an die Hand bekommen, wie wir vorgehen können, um uns letzten Endes das Dhamma zu studieren, aber auch das, was wir sonst geglaubt haben, wie man damit umgeht, wie man das überprüft. Und jetzt habe ich dann als nächstes noch eine Lehrrede rausgesucht. haben wir auch schon besprochen, ich meine, das haben wir noch nicht besprochen, wo eigentlich nochmal so ein bisschen die in einer anderen Konstellation so diese eine Ausgangssituation vorliegt, wie wir bei Kalamaten hatten. Der eine sagt irgendwie das, der andere sagt das, und die einen sagen eben, ja, für mich ist alles annehmbar, der andere sagt, für mich ist nichts annehmbar, und der Buddha kehrt eigentlich diese ganzen Fragen beiseite und verweist auf das, was man tatsächlich erleben kann, nämlich den eigenen Körper, das eigene Gefühl, und verweist darauf, wie man durch das Studium von dem eigenen Körper und dem eigentlichen Gefühl die Befreiung erlangen kann und nicht irgendwie, ob irgendwelche Theorien für mich annehmbar sind. Und das hören wir dann eben in der M74 hier wieder in Auszügen von Metiko übersetzt. So, gleiches Recht für alle, jetzt die rechte Seite, Bernd.
So, M74.
Nummer 6.
Den Namen ein wenig abzukürzen. Agivesana, es gibt einige Mönche und Brahmanen, deren Lehrmeinung und Ansicht dies ist. Für mich ist alles annehmbar. Es gibt einige Mönche und Brahmanen, deren Lehrmeinung und Ansicht dies ist. Für mich ist nichts annehmbar. Und es gibt einige Mönche und Brahmanen, deren Lehrmeinung und Ansicht dies ist. Einiges ist für mich annehmbar und einiges ist für mich nicht annehmbar. Unter diesen ist die Ansicht jener Mönche Brahmanen, die Lehrmeinung und Ansicht vertreten, für mich ist alles annehmbar, nahe der Begierde, nahe dem Gefesseltsein, nahe dem Ergötzen, nahe dem Festhalten, nahe dem Anhaften. Die Ansicht jener Mönche und Brahmanen, die Lehrmeinung und die Ansicht vertreten, für mich ist nichts annehmbar, ist nahe der Nichtbegierde, nahe dem Nicht-Gefesseltsein, nahe dem Nicht-Ergötzen, nahe dem Nicht-Festhalten, nahe dem Nicht-Anhaften. Agi, was jene Mönche und Brahmanen betrifft, die die Lehrmeinung und Ansicht vertreten, einiges ist für mich annehmbar und einiges ist für mich nicht annehmbar. Ihre Ansicht ist bezüglich dessen, was für sie annehmbar ist, nahe der Begierde, nahe dem Gefesseltsein, dem Ergötzen, dem Festhalten, dem Anhaften, während ihre Ansicht bezüglich dessen, was für sie nicht annehmbar ist, nahe der Nichtbegierde, nahe dem Nichtgefesseltsein, dem Nichtergötzen, dem Nichtfesthalten, dem Nichtanhaften ist. Agi, ein Weiser unter jenen Mönchen und Brahmanen, die Lehrmeinung und Ansicht vertreten, für mich ist alles annehmbar,
erwägt so. Wenn ich stur an meiner Ansicht, für mich ist alles annehmbar, festhalte und erkläre, nur dieses war und alles andere ist falsch, dann könnte ich mit den zwei anderen in eine Meinungsverschiedenheit geraten. Und ein Mönch oder Brahman, der die Lehrmeinung und Ansicht vertritt, für mich ist nichts annehmbar, und mit einem Mönch oder Brahman, der die Lehrmeinung und Ansicht vertritt, einiges ist für mich annehmbar, einiges nicht. Mit diesen zwei könnte ich in eine Meinungsverschiedenheit geraten. Und wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, gibt es Streitgespräche, wenn es Streitgespräche gibt, dann gibt es Zank. Wenn es Zank gibt, gibt es Verdruss. Wenn er Meinungsverschiedenheiten, Streitgespräche, Zank und Verdruss für sich vorhersieht, überwindet er jene Ansicht und nimmt keine andere Ansicht an. Auf diese Weise kommt das Überwinden dieser Ansichten zustande. Auf diese Weise kommt das Aufgeben dieser Ansichten zustande. Gleiches gilt natürlich in der Meinung, für mich ist nichts annehmbar und einiges ist annehmbar und einiges nicht. Okay, dieser Körper, der aus materieller Form besteht, die sich aus den vier großen Elementen zusammensetzt, von Mutter und Vater gezeugt wurde und mittels gekochten Reis und Reisbrei aufgebaut wurde, ist der Vergänglichkeit unterworfen der Abnutzung, dem Abrieb, der Auflösung und dem Verfall. Er sollte als vergänglich, als Dukkha, als Krankheit, als ein Geschwür, als ein Stachel, als ein Unglück, als Leid, als Fremd, als etwas, das sich auflöst, als leer, als nicht selbst betrachtet werden. Wenn man diesen Körper so betrachtet, überwindet man die Gier nach dem Körper, die Verliebtheit in den Körper, die Unterwürfigkeit gegenüber dem Körper. Aber es gibt drei Arten von Gefühlen. Angenehmes Gefühl, schmerzhaftes Gefühl und weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Wenn man angenehmes Gefühl empfindet, empfindet man bei jener Gelegenheit kein schmerzhaftes Gefühl oder weder noch Gefühl. Bei jener Gelegenheit empfindet man nur angenehmes Gefühl. Wenn man schmerzhaftes Gefühl empfindet, empfindet man bei jener Gelegenheit kein angenehmes oder ein weder noch Gefühl. Bei jener Gelegenheit empfindet man nur schmerzhaftes Gefühl. Wenn man weder noch Gefühl empfindet, empfindet man bei jener Gelegenheit kein angenehmes Gefühl oder schmerzhaftes Gefühl. Bei jener Gelegenheit empfindet man nur weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Angenehmes Gefühl, AG, ist vergänglich, gestaltet, bedingt, entstanden, der Vernichtung unterworfen, dem Verschwinden, Verblassen und Aufhören unterworfen. Schmerzhaftes Gefühl ist auch vergänglich, gestaltet, bedingt, entstanden, der Vernichtung unterworfen, dem Verschwinden, Verblassen und Aufhören unterworfen. Weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl ist ebenso vergänglich, gestaltet, bedingt, entstanden, der Vernichtung unterworfen, dem Verschwinden, Verblassen und Aufhören unterworfen. Indem ein wohlunterrichteter edler Schüler so sieht, wird er ernüchtert gegenüber angenehmen Gefühl, ernüchtert gegenüber schmerzhaften Gefühl und ernüchtert gegenüber dem Weder-noch-Gefühl. Wenn er ernüchtert wird, wird er begierdelos. Durch Begierdelosigkeit ist sein Geist befreit. Wenn er befreit ist, kommt das Wissen, er ist befreit. Er versteht, Geburt ist zum Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Ein Bhikkhu, dessen Geist so befreit ist, Agi, verbündet sich mit niemand und streitet sich mit niemand. Er bedient sich des gegenwärtig in der Welt üblichen Sprachgebrauchs, ohne daran zu haften. Bei jener Gelegenheit stand der ehrwürdige Sariputta hinter dem Erhabenen und fächelte ihm Luft zu. Da dachte er, der Erhabene spricht in der Tat aus höherer Geisteskraft vom Überwinden dieser Dinge. Der Vollendete spricht in der Tat aus höherer Geisteskraft vom Aufgeben dieser Dinge. Während der ehrwürdige Sariputta das erwog, war sein Geist durch Nicht-Anhaften von den Trieben befreit. Aber in dem Wanderasketen Diganaka erschien die fleckenlose reine Schau des Dhamma. Alles, was dem Ursprung unterworfen ist, ist dem Aufhören unterworfen. Der Wanderasket Diganaka sah das Dhamma, erlangte das Dhamma, erkannte das Dhamma, drang in das Dhamma ein. Er ließ den Zweifel hinter sich, er wurde frei von Verwirrung, er erlangte Selbstvertrauen und wurde in der Lehre des Lehrers von anderen unabhängig.
Dankeschön. Ja, ich habe diesen letzten Teil noch mit reingenommen, weil man hier eigentlich ganz schön sieht, wohin das führen kann. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, er wurde frei von Verwirrung, erlangte Selbstvertrauen und wurde in der Lehre des Lehrers von anderen unabhängig, weil er es eben für sich selbst erkannt hat. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, man geht ja eben von verschiedenen Meinungen auch wieder aus und der Buddha wirft dann auf das zurück oder zeigt auf das, was eigentlich für jeden selbst erlebbar ist, auf das eigene Gefühl, verweist auf die Vergänglichkeit, auf die bedingte Entstehung des Ganzen und so wird hier Sariputta von den Trieben befreit und der Wanderasket Diganaka, wenn ich das richtig deute, erlangt den Stromeintritt. Genau. So, dann haben wir eigentlich auch schon die Sutten zumindest durch. Dann habe ich noch ein paar Kommentare zusammengestellt, die sich auch mit dem Thema Wahrheit befassen. Der erste ist von Fritz Schäfer, wo man ganz gut sieht, dass selbst die vier edlen Wahrheiten auch keine, nicht unbedingt absolut zu nehmen sind, sondern auch sie führen uns nur zum Ziel hin. Deswegen ist das Ganze auch, es gibt ja auch dieses Gleichnis vom Floß, dass das Dhamma eben ein Floß ist, was uns zum Ziel führt. Auf der anderen Seite aber auch ein wichtiges Floß. Also nicht, man kann auch auf dem falschen Dampfer sitzen, in die andere Richtung fahren. Von daher sind diese ganzen Worte, auch wenn natürlich Worte immer was Konzepthaftes haben, sind es nicht nur leere Konzepte, die zu nichts führen und austauschbar sind, sondern sie müssen schon in die richtige Richtung führen. Und das kann man eben nachprüfen. Wer dieses Buch nicht kennt, der Buddha sprach nicht nur für Mönche und Nonnen. Kurz zur Erklärung, das ist in so einem Dreiergespräch geführt, was der Fritz Schäfer als Selbstgespräch mit, ich weiß nicht, ob das fiktive Personen sind oder ob er sich da auf tatsächliche Personen beruft, also nur, dass man den Textstil hier ein bisschen besser versteht. Da sagt der Fritz, eine tröstlichere Botschaft kann es gar nicht geben, als dass alles, worunter wir leiden, kein unentrinnbares Schicksal, keine göttliche Prüfung, keine Laune einer unbarmherzigen Natur und kein Produkt der Selbstorganisation von Materie ist, sondern eine heilbare Wahnkrankheit. Auch das ist kein Wahn, sondern eine sichtbare Tatsache, für das sich von Hinneigung, Abneigung und Blendung klärende Auge des Klarwissens, das Wahrheitsauge. Ebenso ist es kein Wahn, sondern eine vom Wahrheitsauge sichtbare Tatsache, dass der Weg zur Selbstheilung zugänglich und gangbar ist. Also da sind wir wieder bei dem persönlichen Zugang. Der achtfache Heilsweg mit den Abschnitten Tugenden, Herzenseinigung, Klarwissen. Diese sind zwar alle in unserer Wahnsprache ausgedrückt und führen durch lauter Wahn hindurch, aber die Richtung stimmt aus dem Wahn heraus. Also das Fluss muss in die richtige Richtung fahren. Und dann sagt, wende der Hans ein, das Wichtigste hast du vergessen, die Lehre ist nicht durch Wahn bedingt. Und dann antwortet der Fritz, doch Hans, so verwunderlich es klingt, auch die Lehre, die vier Heilswahrheiten vom Leiden, seinen Bedingungen und seiner Aufhebung und der Vorgehensweise sind durch Wahn bedingt, wie die Heilung durch die Krankheit. Ohne Krankheit gäbe es nichts zu heilen. Das ist die tiefste, klarste, schonungsloseste Diagnose mit der Anleitung zur Selbstheilung. Und der Paul Dahlke fügt dem noch hinzu, der Dhamma steht nicht außerhalb des Werdens, das er lehrt als Wahrheit. Als solches würde er ja seine eigene Lehre, das heißt sich selber hinfällig machen, um da zu sein. Um da zu sein, muss er immer wieder erlebt werden. Der Dhamma hat kein Dasein an sich als Dhamma. Als solcher würde er ja ein Dasein im Begriff führen. Der Dhamma ist nur da, soweit er verwirklicht wird. Können wir wieder den Bogen schlagen zu dem am Anfang, was der Heidegger gesagt hat, dass die Gesetze erst durch Newton wahr wurden. Also erst wenn das verwirklicht wird, wird es wahr. Als solcher würde er ein Dasein im Begriff führen. Der Dhamma ist nur da, soweit er verwirklicht wird. Wer die Lehre befolgt, sie erlebt, der wird zum Dhamma. Daher, wer mich schaut, der schaut den Dhamma. Wer den Dhamma schaut, der schaut mich. Wer sich schon immer gefragt hat, was diese Redewendung bedeutet, finde ich hier eigentlich eine ganz schöne Erklärung. Daher nennt der Buddha selber seine Lehre ein Floß. Wie ein Floß nicht Wert an sich hat, sondern nur soweit es dem Zweck dient, einen Strom zu kreuzen, so hat der Dhamma nicht Wert an sich. Sondern nur soweit er dem Zweck dient, den Strom des Lebens zu kreuzen und zum anderen, dem todlosen Ufer, zu kommen. Das heißt, der Dhamma ist nicht Wahrheit an sich, wie das Wort des Herrn, das da besteht von Ewigkeit und das in seiner ewigen Wahrheit bestand, ehe eine Welt bestand, sondern der Dhamma ist eine Funktion des Menschtums, jene letzte höchste Funktion, vermittels der Mensch sich von sich selbst frei macht. Denn das andere Ufer, das Todlose, ist für den Buddhisten nicht etwa ein ewiges Leben, sondern der Zustand, in dem es kein Sterben mehr gibt, weil es eben keine Geburt gibt. So. Und als letzten Text nochmal Paul Dahlke aus dem gleichen Buch, wo es nochmal um das Erleben geht, das Dhamma, deswegen auch Dhamma als Erlebnis übertitelt. Und wo nochmal so diese Wichtigkeit ist, dass sich wirklich was ändert, wenn man das praktiziert im eigenen Erleben, wenn man es ernsthaft praktiziert, wenn man nicht nur schön mal gehört sagen kann, sondern wenn man es wirklich praktiziert. Wer in der Beschäftigung mit dem Buddhismus nicht anders wird, der hat aus ihm eine Anschauung gemacht, statt eines Erlebnis. Der ist nicht bis zu jener innersten Verinnerlichung vorgedrungen, wo Denken aus sich selbst heraus eine Richtungsänderung gibt und sich dadurch selber als Kraft beweist. Die Unmittelbarkeit des Erlebens bringt es mit sich, dass sich auf die Frage, welche Art von Weltanschauung denn nur der Buddhismus darstellt, überhaupt keine Antwort geben lässt. Hier ist kein Monismus, hier ist kein Dualismus. Hier ist keine Religion, hier ist keine Philosophie. All dieses sind ja Programme, hervorgegangen aus Anschauungen. Im Buddhismus gibt es keine Anschauungen. Wobei er hier, denke ich, nicht die rechte Anschauung meint, sondern eben diese vielen Meinungen. Da gibt es nur Erleben. Da gibt es keine Programme. Da gibt es nur eine Aufgabe, eine einzige Aufgabe: Löschen. Was sollte auch einer brennenden Welt gegenüber anderes zu tun sein? Und da haben wir es ja eigentlich schon, heißt in den Lehrreden, alles brennt, das Auge steht in Flammen und dann die ganzen anderen Sachen stehen in Flammen und man muss sich nicht damit beschäftigen, welche philosophische These jetzt vielleicht wahr oder falsch sein könnte, sondern es gibt eben diese klare Aufgabe, um aus dem brennenden Haus rauszukommen, aus dieser brennenden Welt rauszukommen und das ist zu löschen. Und dann wie immer zum Schluss noch eine kleine Hausaufgabe. auch das haben wir schon besprochen. Weil ich auch gedacht habe, ja, jetzt fangen wir nicht irgendwie gleich an mit Löschen, alles löschen, sondern wie kann man denn überhaupt gerade auch in der Begegnung mit anderen umgehen, wie kann man das verwirklichen, was der Buddha auch gesagt hatte, mit niemandem in Streit geraten. Seine Lehre ist diejenige, mit niemandem mehr in Streit gerät. Und da ist es ganz wichtig für mich die rechte Rede, wo ich auch selber immer gucken muss, weil man ist ja dann ganz schnell, gerade wenn man dann meint, schon was zu wissen und selbst wenn man dann schon denkt, naja, der Buddha hat es ja so gesagt und so muss es stimmen und das will man dann auch jemand anderem sagen und den interessiert es vielleicht auch gar nicht oder ist für den auch gar nicht unbedingt heilsam. Und deswegen ist es ganz wichtig, da einfach sich an diese 6 Redeweisen zu erinnern, die der Buddha empfiehlt. Und da sagt er eben, dass Worte, die unwahr, unheilsam und unangenehm sind, die soll man nie sagen, dass Worte, die wahr, unheilsam und unangenehm sind, nie, dass man die auch nie sagen soll, also selbst wenn Sachen wahr sind, aber sie für jemand anderen unheilsam sind, dann soll man sie auch nicht sagen. Drittens, dass Worte, die wahr, heilsam und unangenehm sind, da soll man den richtigen Zeitpunkt abwarten. Also es ist immer ganz wichtig, dass die Sachen heilsam sind, dass sie zum Heil führen. Dann viertens, Worte, die unwahr, unheilsam und angenehm sind, zum Beispiel wie Schmeicheleien oder falsche Hoffnungen, die soll man auch nie sagen. Fünftens, Worte, die wahr, unheilsam und angenehm sind, zum Beispiel, dass der Todfeind bald stirbt oder andere Beispiele, die soll man natürlich auch nie sagen. Und Worte, die wahr, heilsam und angenehm sind, den richtigen Zeitpunkt abwarten. Genau. Und so ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, dass ich euch allen noch einen schönen Abend wünsche. Das ist wahr. So, wenn noch irgendjemand was sagen möchte, mitteilen möchte oder eine Frage hat, darf er das gerne tun. Ansonsten ist es auch überhaupt nicht schlimm. Man muss ja nicht immer eine Frage haben. Dann können wir es auch einfach dann beenden.
Ich fand auch den Text von Usnitz, der vom Tal hinten, der da, den fand ich gut. Aber als Erlebnis, genau. Dass man eben ist, wenn man sich nicht geändert hat, dann.
Ja, das ist ein sehr guter Prüfstand. Ja. Aber ich wollte noch was anderes fragen. Wann ist dieses Buch von Dagen bei einem Steinschulte erschienen? Willst du nicht? Hast du dich schon nicht?
Das ist vor zwei, drei Jahren erschienen, oh, glaube ich.
Ist noch nicht.
Also beziehungsweise, lass es mich so sagen, dieser Text, der in dem Buch steht, Welt und Ich aus buddhistischer Sicht von Dahlke, der ist schon länger erschienen. Da habe ich auch das Buch aus Vierjas Flohmarktkiste. Ich glaube, das heißt sogar damals Erlebnis, da sind mehrere Texte
von Paul. Das ist der Braune.
Das Braune, da sind mehrere Texte von Paul Dahlke drin. Da ist dieser eine Text schon mal mit drin. Und dieses Buch an sich, das fasst zwei Texte zusammen, einen Text von Dahlke und einen Text von Fritz Schäfer und beruht auch so ein bisschen darauf, weil Fritz Schäfer erklärt das auch am Anfang. Er hatte diesen Text, ich glaube, es war einer der ersten Texte auch, die er gelesen hatte und war da von Paul Dahlke und war davon so ergriffen auch und beschreibt da auch seine Ergriffenheit. Und dann ist ein Text von Fritz Schäfer noch mit reingestellt, der so ein bisschen so eine Zusammenfassung ist von seinem ganz dicken Buch, Die Realität nach der Lehre des Buddha. Also wer sich nicht durch diesen ganz dicken Schinken kämpfen möchte, der an sich aber sehr gut ist, wo ja die M1 hauptsächlich angesprochen wird, findet da eigentlich, finde ich, eine ganz gute Kurzzusammenfassung. Kann ich dir auch das nächste Mal gerne mitbringen. Ich habe das zu Hause. Dahlke mögen. Er haut für mich manchmal so, schießt manchmal so ein bisschen übers Ziel hinaus, habe ich so das Gefühl. Aber mir ist er trotzdem irgendwie sehr nahe von seiner Herangehensweise. Er ist ja selbst, glaube ich, Mediziner oder Homöopath auch gewesen und hat ein bisschen so eine naturwissenschaftliche Herangehensweise. Er beschreibt es auch am Anfang irgendwie ganz viel mit den unterschiedlichen Kräfteverhältnissen irgendwie, die es gibt und irgendwie wie Kraft entdeckt wird. Ich fand es ganz gut. Und wenn man weiß quasi, wo er so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, wo er für mich so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, ist, wenn also irgendwie wo ich am Anfang so ein bisschen irritiert war, wo er sagt, ja, die Natur, die ist an sich böse, ist ja so ein zweischneidiges Ding, die ist nicht an sich, es gibt Gutes, und da habe ich mich auch mal länger mit Bhante Passana drüber unterhalten, der auch Zugang zu Paul Dahlke hatte, der auch viel gelesen hatte, und das fand ich ganz hilfreich, aber an sich ist ein gutes Buch. Mhm.
ich will nur sagen, ich finde auch die Lehrerin, die du gefunden hast, sehr aufschlussreich und eigentlich so, wenn ich richtig verstanden habe, geht es einfach darum, man fragt sich nicht, was die Wahrheit ist, man guckt sich an, sein Erleben und das heißt eigentlich kein Streit mit den anderen und ein Vorwärtskommen und an sich selbst die Lehre prüfen oder in dem Sinn, wie man sie praktiziert.
Genau, das
weiß man, wie aus seinem eigenen Erleben kommt man zu praktischen Schlussfolgerungen.
Genau, das war ja auch so ein bisschen die Idee dieses Titels, zu schön, um wahr zu sein, dass man sich eigentlich gar nicht so mit diesem, okay, was ist jetzt wahr oder falsch, beschäftigen muss, sondern dass man das eigentlich so ein bisschen beiseite kehren kann und gucken kann, was ist denn eigentlich heilsam, was fördert denn den Frieden, was bringt mich voran, und wenn man das dann wirklich feststellt und dann auch merkt, ich muss mich ja gar nicht mit diesem ganzen Gedankenballast irgendwie beschäftigen und wirklich merkt, wie das Gemüt dann irgendwie heiterer wird dadurch und sich der Weg dann dadurch auch richtig anfühlt, dann begebe ich mich sowieso nicht mehr in diese ganzen Verstrickungen. Das war auch dann das, wo ich da in diesem Anfangsgespräch, wo ich dann gemerkt habe, das wird jetzt so ein philosophisches Ding, da lenke ich jetzt eher das, was soll das, da lenke ich jetzt eher das Gespräch auf ein weltliches Thema, irgendwas, wo sich beide daran erfreuen können, irgendwie anstatt da sich gegenüberstehende Meinungen zu haben.
Ja, das ist hilfreich im Gespräch, also was du jetzt da gesammelt hast, weil das kennen wir alle, dass wir dann und solche Themen befragt werden und dass dann eine hochphilosophische Antwort erwartet wird, die aber völlig fehl am Platze ist, wie du das ja wieder so schön dargelegt hast.
Du hast es wunderbar gegliedert. Das finde ich ganz toll.
Aber wirklich sich in Hängen. Aber die Schrift ist mal ein bisschen größer, bitte.
Ja, das Problem.
Was ist schlecht gesagt? Ich hätte was auch gesagt, obwohl ich die Brille nicht gebraucht habe. Aber man muss sich anstrengen.
Ja, das war auch so schlecht. Das ist nicht ja anders,
ja. Ihr wisst ja, der Klimaschutz und das viele Papier. So und
außerdem und überhaupt.
Ja. Ja, aber also das ist ja immer so, sowieso so bei der Vorbereitung ist immer eher so dieses, oder die Hauptaufgabe ist ja gar nicht irgendwie was zu finden, sondern das dann zu kürzen. Und am Anfang hat man irgendwie ganz viel und dann merkt man irgendwie so, ja, bei dem Vortrag war es tatsächlich, also es war, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das ist einfach eine Frage, die vielen Menschen unter den Fingern gebrannt hat und von daher gibt es da unheimlich viel Thema und am Anfang dachte ich, da kann man eine ganze Studienwoche dann theoretisch draus machen, hatte dann noch das Buch irgendwie von Nyanananda, der Geist wie... Ihr wisst, was ich meine, ne? Der Zauber des Geistes. Ne? Wo er auch so von dieser, wo er am Anfang von diesem Zitat ausgegangen wird, ich weiß, ich sehe es genauso, ist es kein solches Haften für Tathagatas. Und dann aber danach kommt so eine Stelle mit, ja, aber dies ist die Wahrheit, nämlich Nirvana, was von untrügerischer Natur ist, wo man ja auch erstmal so diesen Zwiespalt hat, okay, einmal keiner Wahrheit anhaften und zum anderen dieses die Wahrheit, und diese Frage, die kann man wie gesagt, kann man noch länger erwarten, aber dann immer dieses Kürzen, dass dann doch irgendwie so was draus wird.
Ja, ich kann euch nur empfehlen, dieses kleine Heftchen in 2 Wochen zu nehmen, da ist die M95 ganz schön strukturiert. Wenigstens die Struktur habt ihr schon.
Ja.
Weil das ist eine lange Lehre mit sehr viel Philosophie da drin und so weiter. Aber die Strukturierung ist sehr hilfreich.
Und das, was hier drin steht zu M95, ist eigentlich, finde ich, auch ganz gut für dieser Wegweiser zu den Lehrreden, wo der Helmut Hecker diese Gibt sie doch.
Nein.
Das haben wir doch auch. Doch. Ja, ich habe es auch. Wir haben das in dem Dings zu lesen.
Wegweiser für die Lehrerin.
Seit wann ist das erschienen? Das sind diese Kommentare, die auch im Internet sind.
Ja, das, was du da schickst.
Ja, okay.
Ja? Dann nur im Buchform.
Das haben wir doch als
gedruckt. Ja, wir haben es auch in gedruckt, aber den gibt es auch auf diese Wikidot-Seite von der Tamanelseka. Von dort nehme ich es. So, danke.
Vielen Dank.